Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tanja Hufschmidt und an meiner Seite habe ich wie immer den Sven Schulze. Moin Sven.
Hallo Tanja, moin.
Und natürlich haben wir uns mal wieder Gäste eingeladen. Mit dabei sind heute Jörg Tegelhütter vom NDR. Hallo Jörg.
Ja, moin.
Und Ivo, bekannt als Bratze77 auf Twitter. Moin Ivo.
Moin.
Wir haben beschlossen, dass wir mal gucken, mit welchen Erwartungen wir in die neue Saison reingehen. Und deswegen meine erste Frage. Freut ihr euch auf die neue Saison? Was ist, Jörg?
Oh, das ist gleich ein Klopper so zum Anfang. Ne? Freue ich mich auf die neue Saison? Ja, natürlich tue ich das. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich glaube, ich bin noch so ein bisschen im Länderspielloch. Ja, weil ich war einer der wenigen, muss man ja fast sagen, die sich das nicht gänzlich, aber so ein bisschen irgendwie angetan haben, was da unter der Woche passiert ist. Und ich muss sagen, ich war danach so niedergeschlagen, weil das stimmungsmäßig einfach so unten war, das ganze Thema, dass ich dachte, oh Mensch, das ist einfach nichts. Also Fußball ohne Fans, das zieht einfach nicht gut. Ich weiß, jetzt soll man den HSV um Himmels Willen nicht mit der Nationalmannschaft vergleichen, aber das war kein guter Push, so für das, was kommt, muss ich wirklich sagen. Aber unterm Strich sage ich natürlich, finde ich großartig, dass es wieder losgeht, dass überhaupt gespielt wird, dass überhaupt wieder Sport läuft, natürlich auch Profifußball. Das ist schon eine feine Sache, aber wie gesagt, so stimmungsmäßig muss ich mich da erstmal ein bisschen aufrappeln, glaube ich.
Ivo, wie sieht das bei dir aus? Hast du schon richtig Bock auf Fußball, Bock auf den HSV?
Ich glaube, ich kann die Frage fast genauso beantworten. Ich habe Lust auf Fußball, ich habe Lust auf den HSV, aber es fehlt ein Riesenteil. Ich gucke ja aus der Fanperspektive und der ganz große Teil des Sozialen drumherum weiß ich noch nicht, wie das Ganze für mich funktionieren soll, weil der Part fehlt eigentlich momentan komplett, so wie auch die gesamte letzte Rückrunde. Deshalb, ja, natürlich freue ich mich, aber irgendwie so ein bisschen eingeschränkt.
Ivo, aus der Fanperspektive hast du gesagt, du bist sonst Stadiongänger?
Stadiongänger, ja, genau, Stehplätze. Ja.
Dauerkarte immer da.
Dauerkarte nicht immer da, ungefähr jedes zweite Mal da, weil das zweite Mal hat meine Frau und ich darf dann mit den Kindern zu Hause bleiben.
Ach so.
Die habe ich nämlich leider infiziert. Das war lange Zeit gut, weil man zusammen was machen konnte, aber seitdem die Kinder da ist, hat sich das zu meinem Nachteil entwickelt.
Wahnsinn. Ja, übrigens, ich habe es auch versucht, mir die Deutschlandspiele zu geben, aber ich bin bei beiden Spielen eingeschlafen, muss ich sagen, weil es mich eigentlich auch so richtig mitgerissen hat. Kann ich also auch Jörg absolut verstehen. Was erwartest du von dieser Saison, Jörg? Erwartest du, dass dich diese Zuschauerlosigkeit etabliert oder hast du die Hoffnung, dass jetzt nach dem Roten Baum auch der Volkspark mit, ja, was weiß ich, 10% Zuschauern gefüllt werden darf?
Ja, 10% weiß ich jetzt noch nicht, ne? Aber das wäre natürlich ein großes Ziel, ein hehres Ziel. Ich halte es da wirklich, muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen wie der DFL-Chef, wie Christian Seifert. Ich glaube, es gibt nicht den einen Punkt, wo man dann sagt, so jetzt gehen wir wieder von 0 auf 100. Ich glaube, man muss da wirklich so Stück für Stück irgendwie rangehen und immer wieder mal ein bisschen austesten. Aber die Zeichen sind ja irgendwie doch eindeutig, dass es eben auch Zuschauer wieder geben wird, auch in Hamburg bei Sportevents. Hast du es gerade gesagt, ne, Roten Baum mit 2300 und natürlich wird auch der HSV das versuchen und ganz ehrlich, der muss das ja auch versuchen, denn die Verluste durch diese Zuschauerlosigkeit, die sind ja auch im wirtschaftlichen Bereich wirklich sehr, sehr groß. Jetzt kann man wieder gleich sagen, ja, aber wenn da nur 3 oder 4 oder 5.000 sind, ne, dann rechnet sich das auch nicht. Aber wie gesagt, das ist dann ja hoffentlich so der Weg zur Besserung und von daher gehe ich schon davon aus und ich muss sagen, ich war bei uns im Radio immer überrascht, dass so ein paar hundert Leute, die ja jetzt in der vergangenen Saison nach dem sogenannten Restart da wieder da dabei sein durften, wie gut die doch zu hören waren. Und das finde ich dann wieder ganz attraktiv. Ich glaube, wenn es ein paar Tausend sind, dann haben wir zumindest wieder so eine Hauchstimmung. Natürlich nicht vergleichbar mit dem, was war, aber ich sage das immer, besser als nichts. Also von daher, ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was tut.
Aber ich glaube, genau diese Hauchstimmung ist tatsächlich das, was ich mir die Frage stelle. Welche Art von Stimmung kommt überhaupt? Weil wie verteilen sich die Leute? Wie ist die Atmosphäre dann wirklich vor Ort? Ist das dann eher Theater gucken, hätte ich beinahe gesagt? Oder ist da, kommt da trotzdem eine gewisse Fußballatmosphäre auf dann vor Ort?
Wenn nicht, und dürfen wir Bratpfannen mit ins Stadion nehmen?
Richtig. Bratpfannen und Töpfe sind voll wichtig, genau. Das ist aber halt die große Frage, die ich mir stelle, weil das ist für mich eben inzwischen auch sehr viel vom Fußball, ist halt auch das Drumherum, dass die Fans, ich nenne mal das Spektakel außerhalb dessen, was organisiert ist, also sondern fanseitig organisiert ist. Und das wird mir, glaube ich, sehr, sehr fehlen, gerade am Anfang jetzt.
Aber Ivo, so, jetzt nehmen wir mal an, es werden wieder ein paar Zuschauer zugelassen. Du kriegst auch tatsächlich eine Karte, wenn du möchtest. Möchtest du wirklich ins Stadion im Augenblick?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Es hängt davon ab, wie das organisiert ist tatsächlich. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit 4, 5 Kumpels zusammen mich da irgendwo hin zu platzieren, kann ich mir das gut vorstellen, das mir zumindest das erste Mal anzugucken. Ob das mich dann reizt langfristig, muss ich ausprobieren, kann ich ehrlich nicht sagen, weil mir tatsächlich dieses... Ich stehe seit Neubau des Stadions in einer mit Leuten zusammen, die nicht zu meinem Freundeskreis gehören, aber immer am gleichen Platz stehen. Und die werden mir auch fehlen. Die gehören für mich zu meinem Fußballtag einfach irgendwie dazu. Und das fehlt mir dann oder das wird mir dann weiterhin fehlen. Ich würde es ausprobieren auf jeden Fall beim ersten Mal, aber ob es mich dann reizt, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher.
Ja, ich denke auch, das käme wohl auf einen Versuch an, wie einen das dann packt, wenn man im Stadion ist. Da kann man jetzt, glaube ich, lange drüber philosophieren. Muss man erleben wohl, ne?
Glaube auch. Ja, genau das ist es. Einmal mit, aber ersten Anlauf würde ich mitmachen, auf jeden Fall. Vorausgesetzt, ich kann, wie gesagt, mit so 2, 3 Kumpels auf jeden Fall losgehen und muss nicht dann irgendwie verteilt in der Landschaft sitzen mit meinen Leuten und kann dann gar nicht zusammen erleben, sondern es muss schon irgendwie eine Gruppe da sein, mit der man dann losgehen kann.
Nun hat der HSV ja seinen Dauerkartenbesitzern über ein Dauerkartenpfand die Möglichkeit gegeben, diese zu verlängern. Die einen sagen, das ist eine gute Aktion gewesen, die anderen sagen, das war reine Geldschneiderei. Jörg, wie hast du das verfolgt?
Ja, das war irgendwie, also ehrlich gesagt, die Aktion selber kam jetzt doch ein bisschen überraschend, ne? Also auch der Begriff Dauerkartenpfand, das fand ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass der HSV alles versucht, um irgendwie neue Geldquellen, ich sag mal, zu erschließen. Ein paar schlaue Leute haben ja hochgerechnet, so anhand der Dauerkartenbesitzer, dann irgendwie kam man so, glaube ich, auf 1 Million. Die man eigentlich natürlich dann ja zurückzahlen muss, aber da weiß ja jetzt auch niemand, was passiert, wenn man dann vielleicht noch die Eintrittspreise wieder erhöht, dann ist das Geld, dann wird das ja quasi so verrechnet. Also unterm Strich ist es gefühlt ja eher so eine kleine Sofortspritze, aber dass der HSV das machen muss und da sich irgendwie Dinge überlegt, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht überrascht. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten beim NDR relativ intensiv wirklich mit den finanziellen Verhältnissen beschäftigt. Und es sah ja eigentlich, muss man ja sagen, in diesem Geschäft ja ganz gut aus. Und dann kam eben Corona und jetzt, ich sag mal, hat man so ein bisschen den Salat und natürlich ist ein Verein wie der HSV davon extrem betroffen. Ne? Wenn du irgendwie statt, keine Ahnung, 40, 45, 50.000 Zuschauer auf einmal gar keinen mehr da sitzen hast, das hat natürlich bei so einem Verein mit so einem großen Stadion total eingeschlagen. Und deswegen ist der Club da sicherlich... sicherlich gezwungen, irgendwo auch sich was zu überlegen. Wichtig finde ich dann immer nur, dass man das nicht durchsetzt, so gegen Fans und Anhänger, sondern dass man das irgendwie versucht, so ein bisschen zu diskutieren und nicht die Leute da vor vollendete Tatsachen stellt irgendwie. Dass man vielleicht mal vorfühlt, was geht, was würden die Leute vielleicht mittragen. Aber dass der Verein irgendwas machen muss, auch in Zukunft übrigens, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist, steht für mich außer Frage.
Ivo, wie siehst du das? Hast du dich eher so ein bisschen verarscht gefühlt oder fühltest du dich halbwegs zumindest mitgenommen?
Also ich habe das, glaube ich, auch bei Twitter sehr deutlich gemacht. Ich habe mich deutlich verarscht gefühlt. Für mich ist es nichts anderes als ein Zwangsdarlehen, das ich dem Verein geben muss, um meine Dauerkarte zu erhalten. Ich hatte nicht die Möglichkeit, dem auszuweichen. Ich habe nicht die Möglichkeit, was anderes zu nehmen. Und ich habe es dann verglichen tatsächlich, wenn ich als Selbstständiger irgendjemand eine Rechnung über 50 Euro stelle und sage, kannst du in Anspruch nehmen oder ansonsten kriegst du dann im nächsten Jahr, in einem Jahr das Geld wieder. Weiß ich nicht, ob das so ein richtig gutes Geschäftsgebaren ist. Gefällt mir da überhaupt nicht. Ich sehe ein, dass wir finanziell ein bisschen knapp sind. Ich sehe es auch ein, dass wir sicherlich eine bessere Lösung gewählt haben, als einige andere Vereine getan haben, die gleich die ganze Rechnung abgebucht haben und gesagt haben, was wir nicht spielen können, das kriegt ihr dann irgendwann wieder gestückelt oder am Ende der Saison oder wie auch immer. Aber glücklich bin ich mit der Lösung bei Weitem nicht. Ich finde es immer frech, wenn Geld von einem genommen wird, ohne eine Gegenleistung zu haben oder auch sagen zu können, ob und wann es eine Gegenleistung geben wird, finde ich nicht gut, gefällt mir nicht.
Zumal ja das Anschreiben las sich ja so, als ob dann das Abo ja auch weg wäre und die Dauerkarte dann auch weg wäre, weil man diese 50 Euro nicht bezahlt. Ne?
Definitiv
und,
so.
Also das habe ich ist ja, verstanden. Ja, genau. Das ist dann doch schon harter Tobak. Ich dachte im ersten Moment auch, ja, okay, das ist alles in Ordnung. Dann habe ich mir das so 2-3 Mal durchgelesen. Ja.
Mein 25 Jahre lang behaltener Dauerkartenplatz in 25a, den ich nie wiedersehe, wenn ich die 50 Euro jetzt nicht zahle. Ganz einfach. So simpel ist es. Also es ist ein Zwang, wenn ich diesen Platz aufrechterhalten will, diese 50 Euro als Darlehen geben zu müssen. Als kostenfreies, zinsfreies Darlehen.
Keine nicht Ahnung. Mitgenommen, ne? Hm? Ich sage nicht mitgenommen in dem Fall, ne?
Nee, gar nicht. Mir wurde es aufdoktriniert. Ich habe keine Information darüber bekommen. Es ist nicht diskutiert worden, es ist nicht besprochen worden, sondern es kam irgendwann nettes Schreiben. Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen Ihre Dauerkarte behalten, wenn Sie uns 50 Euro zahlen.
Ja. Beziehungsweise sie wurde dann ja auch recht schnell abgebucht, zumindest von den Leuten, die so eine Dauerkarte im Abo haben.
Willkommen im Club.
Ja, bei mir war das ja ein bisschen anders, weil ich habe jetzt gerade eine Dauerkarte geerbt, sonst muss ich ja immer Einzeltickets kaufen. Für mich war das dann das Zeichen, dass sich das geklappt hat mit meiner Dauerkarte. Deswegen war ich sogar happy, als ich das bezahlen durfte. Also so unterschiedlich können die Sichtweisen sein, ne?
Das Schreiben hätte aber auch gereicht, ohne 50 Euro Rechnung, glaube ich.
Ja, habe ich dann im Endeffekt auch gedacht, aber na okay. Aber dafür haben wir am Ende der Saison dann wieder die Chance, das zu spenden, wenn wir es dann nicht brauchen.
Ich frage mich, ob da irgendwann die AG eigentlich mal Steuerprobleme kriegt, wenn wir ständig irgendwelche Eintrittsgelder spenden.
Gute Frage. Hast du einen Steuerberater da?
Ich weiß nicht, haben wir eigentlich eine Spendenbescheinigung gekriegt letztes Jahr? Nee, ne? Ich habe nur ich hatte ja nur Einzeltickets, deswegen habe ich nur irgendwie so einen drolligen Hermann gekriegt. Also das war, naja, egal.
AG kann nichts mit Spendenbescheinigung machen, das ist ein Geschäftsunternehmen, da ist nichts mit Gemeinnützigkeit oder so.
Das war nicht ganz ernst gemeint, nein. Ja. Aber es ist schon klar, also so sieht das aus an der Ticketfront. Wie sieht das jetzt aus auf der Brust? Jörg, du vom NDR, ihr wisst ja schon wieder genaueres. Wer ist es denn jetzt, der auf die Brust kommt? Oder gibt es da wirklich schon jemanden oder gibt es da keinen?
Oh, muss ich sagen, hast mich kalt erwischt. Nee, in der Tat weiß ich nicht. Es scheint sich ja nur ein bisschen schwieriger zu gestalten, als vielleicht auch im Vorfeld gedacht. Ich muss sagen, ich konnte die Entscheidung von Emirates fast schon nachvollziehen. Ich fand, dass das Unternehmen wirklich viel Geduld gehabt hat mit dem HSV und dass vielleicht auch mal wirklich Zeit war für was Neues. Was mich einfach nur so ein bisschen wundert, ist, dass einfach, es hat sich ja abgezeichnet. Es war ja nicht so ganz überraschend. Der Vertrag war ja immer mal wieder verlängert worden. Es gab ja auch dann im ersten Zweitliga-Jahr oder auch im zweiten, dann gab es ja immer mal wieder so Gespräche und es gab immer mal wieder Überlegungen und so, und am Ende ist dieses Unternehmen jetzt eben ausgestiegen. Das kam eben nicht so ganz überraschend. Und dass der Verein sich dann so schwer tut und nicht sofort so proudly present, ne, neuen Hauptsponsor da irgendwie präsentieren kann, ist ja auch irgendwo, ist es ja auch ein bisschen Zeichen. Und ich hoffe halt jetzt wirklich nicht, dass da irgendwas vorne landet, wo alle sagen, okay, wir brauchen das Geld, aber toll ist das nicht. Und sich so ein bisschen fremdschämen, ne? Also es gab ja durchaus ein paar Beispiele, wo man echt sagt, oh nee, bitte, das nicht als Trikotsponsor.
Ich finde Wiesenhof also gar nicht daher, so schlimm. Also.
Bitte?
Ich sage, ich finde Wiesenhof gar nicht so schlimm.
Inzwischen selbst das, ne?
Tönnies Beispiel wäre doch, glaube ich, noch frei, oder?
Also es scheint wirklich nicht so ganz einfach zu sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so einfach, ne? Weil der Club darf sich natürlich auch nicht unter Wert zu verkaufen. Ne? So, auf der anderen Seite bist du auch wieder darauf angewiesen. Ist schon ein dickes Brett, glaube ich, was man da bohren muss. Und ich möchte mir das in Hamburg gar nicht vorstellen. Ne? Also wenn dann sowas kommt wie, ich sag mal, Teddy, so wie bei Hertha. So, ne? Also da gäbe es auch bitterböse Kommentare sicherlich, ne? Egal. Also das ist schon eine schwere Aufgabe, aber ich bin ich selber gespannt, wie der Verein das löst.
Ich glaube aber auch, dass uns Corona da wirklich nicht hilft, weil viele Unternehmen ja auch dadurch in Unsicherheit zumindest sind und sich wahrscheinlich auch schwer tun, jetzt große Verträge in dieser Form zu unterschreiben.
Ja, natürlich. Da, als Club musst du dann irgendwann sogar das nehmen, was dir wahrscheinlich angeboten wird, bevor du da irgendwie komplett blank ziehst. Ich halte ja immer nicht für komplett ausgeschlossen, dass es dann nochmal, ich sag mal so, aus den besser situierten Kreisen in Hamburg vielleicht so eine Aktion gibt, dass man da was ganz anderes drauf macht und dass dann der Verein trotzdem Geld bekommt. Aber das ist jetzt wirklich, das ist nur meine persönliche Spekulation, sage ich mal. Das ist nicht mal ein bestätigtes Gerücht oder so. Aber ja, ich fände es aber auch, wie gesagt, ganz hart, wenn da Unternehmen kommen, die mit denen wirklich so niemand gar nichts anfangen kann.
Also so ein bisschen die Gerüchte gehen ja in Richtung Pop-Feinkost. Mit denen habe ich nur ein Problem, dass die Farbgebung sehr unglücklich ist. So rot-weiß-grün.
Ja, ist zumindest wirklich speziell, glaube ich. Ne? Das war ja auch beim Auswärtstrikot schon so mit diesem Rosa. Man dachte am Anfang, ja, da waren sie auf dem Trikotärmel, ne?
Ja.
Und da dachte man, ja, jetzt spielen sie so im Heringssalat-Look von Pop, ne? Von daher, ja, aber das wäre aber in der Tat, das wäre natürlich ein Top-Sponsor, ne? In der
derzeitigen regionales Situation. Unternehmen wäre
total.
Super.
Also das wäre wirklich, wo es auch, glaube ich, keinen großen Aufschrei gäbe. Und aber wie du schon richtig sagst, ne, zurzeit ist das natürlich echt schwierig und wo viele Unternehmen da echt ums Überleben kämpfen, haben die ganz andere Sorgen, als sich mit ein paar Quadratzentimetern auf der HSV-Brust zu beschäftigen.
Ivo, glaubst du, dass da bis zum Saisonstart tatsächlich noch was kommt oder laufen wir doch erst noch mal ein bisschen mit blanker Brust durch die Gegend?
Ach, ich würde so ein schönes Trikot wie in den späten 90er oder 2000er irgendwann am Anfang mit Hamburg drauf und Hamburg-Wappen drauf, das war doch ganz nett. Hat mir ganz gut gefallen. Das würde auch wieder einen Teil der Verluste auffangen, glaube ich, durch die Einkäufe, die dann wieder stattfinden. Nein, im Ernst. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, ob wir jetzt am ersten Spieltag unbedingt jemanden auf der Brust haben. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtiger, einen vernünftigen Partner an Bord zu haben, mit dem man auch die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre vernünftig klarkommt und auf wirtschaftlich eine vernünftige Grundlage schafft. Und wenn das ein bisschen Zeit braucht, dann braucht es ein bisschen Zeit.
Ich fand das ja bei den Testspielen so mit diesem der Hamburger Weg, das sah ja aus, als ob sie dann Aufkleber einfach rüber gebappt hätten. Mich wundert, dass die Dinger gehalten haben, als die Jungs angefangen haben zu schwitzen. Also wenn ich jetzt so ein Wunschkonzert hätte, ich hätte ja ganz gerne Love Hamburg Hate Racism auf der Brust und ich glaube, dass dann wirklich so viel Trikots verkaufen könntest, dass sich das eventuell sogar lohnen könnte. Aber das ist jetzt auch nur mal so reingeschmissen.
Das Problem ist, dass diese Rechnung funktioniert nicht, weil Adidas sagt, ihr kriegt pro Saison, was weiß ich, 1000 Trikots. Ja. Und das war's. Es wird nicht nachproduziert. Also selbst wenn der HSV jetzt irgendwie mit nackter Brust rumläuft und alle dieses Trikot haben wollen, nach 1000 Trikots ist Schluss. Deswegen, das wird sich nicht rechnen.
Das mag sein, dass es sich nicht rechnen wird, aber mal gucken. Wie gesagt, ich glaube, es ist die Wichtige, dass wir einen vernünftigen Partner an Bord kriegen. Ich glaube, das ist tatsächlich, und dass man sich nicht in Grund und Boden schämen muss, die nächsten 4 Jahre mit sowas rumzulaufen oder 3 oder wie lange auch so ein Vertrag eben gehen wird.
Also, Pop, wenn wir mit Bremer Bier ankommen, dann bin ich aber weg.
Gut. Ich glaube, mit dem Bier sind wir schon gefleckt. Da dürfen wir nicht mal mehr das Hamburger Bier draufschreiben, weil da
erwartet,
jemand rumläuft.
Bevor Tanja jetzt ganz weg ist, gehen wir einmal alle weg und zwar ein kurzes Break und sind dann gleich wieder da.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Tanja und Sven haben heute zwei Gäste dabei. Zum einen den Jörg Tickelhütter vom NDR und den Ivo. Ihr kennt ihn als Bratze77 bei Twitter. Ja, wir haben jetzt gesprochen, was wohl alles passieren könnte. Corona, Dauerkarten und sonst was. Und eben ist uns aufgefallen, wir haben noch kein bisschen über Fußball gesprochen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen meine nächste Frage. Jörg, wie wird das Stadion heißen in kürzester Zeit?
Ja, die nächste fiese Frage, ne?
Es gibt doch nur eine Antwort.
Ja, klar, natürlich, das hoffen wir alle. Ich meine, ganz ehrlich, das hat sich doch auch bewährt. Ne? Ich kriege das ja auch immer mit bei den Kollegen, denen geht das ja viel leichter über die Lippen. Also wenn ich mit Leuten aus München, aus Köln, aus Berlin so zu tun habe, ich habe auch immer den Eindruck, die lieben diesen Namen. Ne? Da haben sie überhaupt kein Problem. Ich meine, das klingt doch auch wirklich tausendmal besser, als wenn du damit, was weiß ich, was gibt es denn für schlimme Missgeschicke, Signal Iduna Park um die Ecke kommst oder so.
Schau ins Landreisen Arena hatten wir
das. Ja, ja, ne? So, großartig. Also Playmobil Stadion damals in Fürth, das war ja noch witzig. Aber es gibt ja wirklich so viele Dinge, wo man sich wirklich vergriffen hat und ohne nachzudenken da wirklich einfach irgendeinen Namen übernommen hat. Also das ist natürlich ein 1-1-A Stadionname, müssen wir gar nicht drüber reden. Ne? Und aber auch das ja ähnlich eigentlich wie der Hauptsponsor, auch das zieht sich ja irgendwie ohne Ende und das ist ja auch echt eine spannende Frage, ne? Und man muss auch da natürlich die Leute irgendwie wieder ein bisschen im Auge haben. Ich will nicht sagen mitnehmen, aber zumindest ein bisschen im Auge haben. Ich hoffe, dass der Verein das auch hinkriegt.
Ivo, glaubst du, dass der Stadionname jetzt eigentlich marketingtechnisch verbrannt ist, weil ernsthaft, außer Volksparkstadion nimmt doch da niemand mehr irgendeinen anderen Namen ernst, oder?
Hat in Hamburg, glaube ich, nie jemand getan. Ich glaube, das erste Branding, das kriegt man noch halbwegs unter mit AOL damals, glaube ich. Das hat noch so halbwegs funktioniert. Aber spätestens am zweiten, dritten Namenssäcke weiß doch kein Mensch mehr, wie das heißt, und alle gehen zurück auf Volksparkstadion. Also ich glaube tatsächlich, dass es fast egal ist, was jetzt irgendjemand da drauf malt. Es bleibt Volksparkstadion. Für mich war es nie was anderes.
Ich glaube auch, das kriegst du nicht mehr zurückgedreht. Dadurch, dass du mal von den ganzen Sponsorennamen eben wirklich auf den ursprünglichen mal wieder geswitcht bist, das ist vorbei. Also das wird dann einfach, das wird nicht mehr funktionieren. Das werden die Leute einfach nicht mehr sagen.
Ja, vor allen Dingen ist das ja auch für die Sponsoren wenig reizvoll, den Fans dann sozusagen den Namen wieder wegzunehmen. Das habe ich damals schon gesagt, als ich weiß noch, das breite Grinsen von Didi, als er da irgendwo stand bei dem Schild Richtung Volksparkstadion, wie toll sie das alle fanden. Ist ja auch eine schöne Geschichte gewesen, aber den Schritt zurück, den kann es kaum geben. Ich bin mal sehr gespannt, wie das sich entwickeln wird da. Ob da jemand den Mut hat, da noch einzusteigen. Ich kann es mir eigentlich, ehrlich gesagt, nicht vorstellen.
Ich denke, eher verkaufen wir als nächstes irgendwelche Tribünennamen, als dass wir nochmal den Stadionnamen vernünftig verkauft kriegen.
Das wäre eher eine Idee, die ich glaube, die umsetzbar wäre, weil man da kann man es ein bisschen mehr unter der Hand machen sozusagen, aber hat natürlich auch nicht die Außenwirkung wie der Stadionname. Ist deshalb sicherlich wirtschaftlich auch weniger interessant, weil außerhalb dessen die im Stadion sind oder die da ihre Karte haben in der Tribüne, kriegt das ja wahrscheinlich kaum einer mit.
Man ist als Auswärtsfan immer sehr irritiert, wenn man plötzlich auf die Sparkassentribüne oder ähnliches muss und die erstmal finden muss dann im Stadion. Bei Himmelsrichtung ist das doch halbwegs einfach, aber wenn da nur steht Sparkassentribüne, wird schwierig.
Ja, wie mit dem roten Punkt. Ne?
Folge dem Licht.
Folge dem Licht. So, Leute, was meint ihr? Wollen wir ein bisschen mal Richtung Fußball umzwitschen?
Ja, Logo.
Ivo, wir haben einen neuen Trainer. Ja, findest du ihn? Jetzt ist er ja schon ein paar Wochen da. Jetzt darf man ja schon mal sagen, der taucht nichts oder vielleicht doch. Wie hast du ihn bis jetzt so wahrgenommen?
Wie habe ich ihn wahrgenommen? Das ist schwierige Frage. Ich finde, er macht einen ganz runden und guten Eindruck insgesamt. Allerdings fällt es mir immer schwer, über Trainer zu reden, bevor man wirklich im Wettbewerb wirklich irgendwie gesehen hat, was das auch auf die Mannschaft bringt. Ich habe ja wie seit Jahren die Hoffnung, dass sich einfach mentalitätstechnisch etwas beim HSV ändert. Sprich, man einfach wegkommt von dieser Idee, wir sind der große HSV und wir müssen einfach von unserem Anspruch her oder von unserem Namen her schon Erster oder Zweiter sein. Alles andere ist egal. Und ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich versucht, diese Mentalität ein bisschen zu switchen dahin, dass wir sind Zweitligist und wir wollen oben mitspielen und das ist es erstmal. Und das versucht er, das zu transportieren. Das glaube ich, das scheint mir nach dem bisschen, was ich mitkriege, ein bisschen zu klappen. Also ansonsten schauen wir mal.
Ja, glaubst du, dass der HSV überhaupt so als der große Favorit in die neue Saison reingeht? Also die letzten beiden Jahre war es ja eigentlich immer so, dass der HSV dann irgendwie auf die ersten drei gesetzt wurde zumindest. Wird das diese Saison auch so sein?
Ja, ich glaube, da kommst du nicht von weg. Ne? Und das wird vielleicht ein bisschen verdeckt, aber das wird immer irgendwie natürlich der Anspruch sein und das wird sicherlich auch an den Verein so rangetragen. Und ich glaube auch nicht, dass du dich kleiner machen musst, als du bist. Also wenn du dir jetzt mal anguckst, was bislang so als Kader oder als Spieler, so was da so zur Verfügung steht, dann ist das auch schon durchaus okay. Ja, man ist da sicherlich nicht der absolute Top-Favorit irgendwie, aber dass man da eine gute Rolle spielen kann, glaube ich, das ist so. Und jetzt muss man halt sehen, wie das halt fruchtet mit Daniel Thun. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Es gab ja viele, die gesagt haben, ja, jetzt ist der HSV endgültig im Zweitliga-Mittelmaß angekommen, weil er eben so einen Trainer holt. Ich habe den Werdegang von diesem Mann wirklich ein bisschen länger verfolgt, weil ich bin gebürtiger Osnabrücker. Und man weiß nie, wie er das jetzt regelt in Hamburg. Das ist ein ganz anderes Umfeld. Der Club ist natürlich viel, viel größer. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Fakt ist, dass er als Trainer aber bislang wirklich überragende Arbeit abgeliefert hat. Ja, als er kam oder als er anfing in Osnabrück, er ist ja wirklich auch noch gebürtiger Osnabrücker. Der hat sein ganzes Leben eigentlich nichts anderes gemacht, als in dieser kleinen, schnuckeligen Stadt irgendwie zu leben und zu arbeiten. Da haben alle gedacht, in der ersten Saison war es holprig in der dritten Liga, da haben sie gerade den Klassenerhalt geschafft, dann kamen starke Aufsteiger auf einmal mit Uerdingen, mit 1860, alle haben gesagt, sie haben null Chance, ich auch. Die steigen sofort ab, die sind jetzt fällig. Was passiert? Die steigen auf. Die steigen auf und das war wirklich damals nichts anderes als, muss man sagen, eine sportliche Sensation. Und dann schaffen sie auch noch den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Also der hat zwei Spielzeiten im Grunde Top-Ergebnisse abgeliefert. Und ich finde, das sollte allen in Hamburg wirklich auch Mut machen.
Hat es euch eigentlich überrascht, dass wir mit Daniel Thun schon so einen Nachwuchs-Heiland quasi als Trainer nochmal haben verpflichten können, weil eigentlich denke ich mir, mittlerweile müsste der HSV doch für sämtliche Trainer auf dieser Welt verbrannt sein, oder Ivo?
Absolut. Wer will denn seine Karriere als nächstes hier ruinieren? Stellt sich ja schon die Frage. Ich habe mich schon wirklich gewundert, dass er sich das so, ja, vor allem auch scheinbar auch relativ kurzfristig angetan hat, würde ich beinahe sagen. Ich hoffe aber, dass sich tatsächlich dieser Mentalitätswechsel, der auch im Trainer steckt, aus meiner Sicht, sich auch auf die gesamte Idee beim HSV so ein bisschen auswirkt. Eben nicht zu sagen, wir kaufen große Namen, sprich wie Dieter Hecking ein, sondern wir holen uns jemanden, der auch noch weiter will und vielleicht die weiteren Schritte in Angriff nehmen will, auch für seine eigene Karriere. Und das vielleicht auch auf die Spieler zu übertragen, zu sagen, komm, wir wollen alle vielleicht nicht beim HSV bleiben, sondern vielleicht dann auch nach München, Dortmund, Gladbach oder vielleicht sogar noch weiter. Und diese Mentalität weiter zu wollen, wieder mal in den HSV reinzutragen und nicht zu sagen, wir verwalten uns hier auf dem Niveau und verdienen hier unser Geld und dann ist gut, was so jetzt über viele Jahre ja so, dass die Mentalität ist, die der HSV ausstrahlt. Vielleicht diesen Mentalitätswechsel auch mit diesem Trainer hinzubekommen, das ist meine große Hoffnung. Mir eigentlich fast wichtiger, diesen Mentalitätswechsel festzustellen, als nachher Platz 2 oder 3 zu haben. Dann lieber als 5. oder 6. zu merken, dass da so ein Switch passiert.
Ja, ja, Jörg, sehe ich auch so. Bin ich voll dabei bei Ivo, weil das also, dass du am Ende der nächsten Saison einfach ein Ergebnis hast, auf dem du dann auch aufbauen kannst. Ne, das muss vielleicht alles nicht in dieser Saison schon klappen mit so einem überragenden Aufstiegsplatz, sondern dass du aber wirklich was veränderst und womit du dann auch wirklich weitermachen kannst. Und dann dauert es vielleicht irgendwie noch ein Jahr, aber das wäre zumindest, finde ich, auch dem HSV wirklich, wirklich mal zu wünschen. Und ich stehe immer noch gut. Es gab ja seitdem auch kein Pflichtspiel mehr, immer noch sehr unter dem Eindruck vom letzten Saisonspiel gegen Sandhausen. Und das zum Thema Mentalitätswechsel.
Genau.
Das muss einfach passieren. Und sonst geht das nie richtig mal nach vorn. Das muss raus. Sowas darf nicht sein, was da damals passiert ist. Das war echt unfassbar.
Ist denn Daniel Thune auch derjenige, der uns diesem Mentalitätswechsel, also dem gesamten Verein, einen Schritt näher bringt? Oder ist es wirklich nur ein Trainer, der verfügbar war, der eine vernünftige Vita hat, der 2 Jahre erfolgreich gearbeitet hat und dann jetzt zum HSV kommt, um verbrannt zu werden, Ivo? Wie schätzt du das ein?
Das ist genau die spannende Frage, die sich in den nächsten 6 bis 12 Monaten beantworten muss. Ich hoffe, dass es tatsächlich dass der Trainer ein Zeichen des Mentalitätswechsels ist, ein bisschen. Und dass der Trainer am Ende diese Mentalität irgendwie so auch ins Team hineinträgt und damit so auch dafür sorgt, dass Spieler vielleicht endlich mal beim HSV wieder besser werden und nicht nur schlechter werden, was wir seit vielen Jahren ja nun beobachten, dass sie höchstens im besten Falle ihr Niveau halten können. Ob das klappt und ob er diesen Mentalitätswechsel hinkriegt oder ob auch ein Daniel Thune hier davon angefällig ist, irgendwann zu sehen, ach, ich habe für den HSV, ist für mich der nächste große Schritt gewesen, ich ruhe mich jetzt erstmal auf diesem Erfolg ein bisschen aus, vielleicht auch nur untergründig, unterbewusst. Das, glaube ich, wird einfach das nächste Jahr zeigen oder die nächsten 6 Monate zeigen, ob das in die eine oder andere Richtung läuft. Ich bin aber guter Hoffnung, dass es positiv ausgeht.
Jörg, wie schätzt du das ein? Ist der HSV als Verein, als Gesamtkonstrukt denn überhaupt bereit für so einen Mentalitätswechsel? Oder machen wir uns da mal wieder was vor und dann kommen die vereinsnahen Kreise wieder und wollen da wieder ganz andere Sachen haben und dann holt Kühne nochmal Sylvie van der Vaart zurück und dann passieren wieder solche Dinge. Hat der HSV jetzt endlich aus diesen 10, 12, 15 Jahren stetigen Bergabs gelernt?
Nee, ich glaube, so ganz raus kriegst du das nicht. Weil es immer Einflüsse geben wird, die den Entscheidungsträgern dann auch was anderes suggerieren und ihnen was anderes einreden. Und ich sehe ja auch irgendwie eine gewisse Gefahr, dass, stellt euch mal vor, der HSV fängt einigermaßen gut an in dieser Saison. Ne? Also nicht wie in den letzten beiden, ne, wo er ganz gut angefangen hat und dann stark nachließ, sondern dass es vielleicht sogar ein bisschen anders läuft, dass man sich erstmal finden muss und auf einmal zündet diese Mannschaft. Dann wissen wir doch alle, was dann irgendwie im Februar, März auf einmal los wäre, wenn die Mannschaft A erfolgreich wäre und B vielleicht sogar noch attraktiven Fußball spielt. Ne? So, dann würde doch gleich das ganz große Rad gedreht oder zumindest wäre die Gefahr doch sehr groß. Da sagt immer die Mannschaft in der Bundesliga und da muss man die richtig aufrüsten und jetzt geht's los und eigentlich so weit sind die Bayern gar nicht mehr entfernt und das geht ja wirklich immer, das geht ja immer wirklich sehr, sehr schnell. Ne? Ja. Und deswegen meine ich halt, man muss Daniel Thune jetzt auch wirklich ein bisschen lassen. Ich finde, der Mann geht ein sympathisches Risiko ein. Der hat bei seiner Vorstellung gesagt, ich wollte auch mal raus aus meiner Komfortzone. Ich glaube, Ivo hat das eben gesagt, ne? der möchte auch noch mal was anderes machen. Ne? Das fand ich ziemlich gut. Er überlegt, glaube ich, das war zumindest mein letzter Stand, ob er auch eins seiner schulpflichtigen Kinder, ob die ganze Familie nach Hamburg umzieht. Ich meine, in eine Stadt, wo die Halbwertszeit von Trainern also deutlich unter einem Jahr war. Ne? Und zwar nicht nur in den letzten 3 Saisons, sondern in den letzten 20 Jahren quasi. Das ist ja irre. Ne? Und trotzdem versucht er das. Und er versucht halt irgendwie so mit so einem positiven Spirit da irgendwie ranzugehen. Und man muss ihn halt auch lassen. Und man muss ihm auch ein bisschen Zeit geben. Und das ist halt, das könnte jetzt funktionieren, weil der Verein eben so viel Misserfolg einfach erlebt hat in den letzten Jahren, dass man jetzt vielleicht sagt, wir machen das so. Und ich hoffe, dass dann auch Jonas Bold entsprechend da dabei ist und diesen Trainer auch natürlich irgendwie schützt. Und dann wäre ich wirklich sehr gespannt, ob das funktionieren kann. Nochmal, was Daniel Thun mit dem VfL Osnabrück hingekriegt hat, das war echt stark. Das war wirklich gut. Und die haben für ihre Verhältnisse zum Schluss sogar ziemlich guten Fußball gespielt, muss man sagen. Und deswegen, ich finde diese Personalie finde ich total spannend. Und weil er auch gar nicht so oben auf dem Schirm war. Und also ich finde das sehr, sehr interessant.
Ivo, man hatte sonst so die letzten Jahre immer vor der Saison, naja, immer so eine kleine Euphoriewelle. Als erstes war es irgendwie, ja komm, mit Christian Titz machen wir die zweite Liga, die hauen wir locker alle weg. Dann mit Dieter Hecking, hey, jetzt haben wir endlich mal einen richtig guten, erfahrenen Trainer. Und irgendwie war da immer so eine gewisse Euphorie in den Sommerpausen bei den Fans. Habe ich dieses Jahr überhaupt nicht das Gefühl oder ist mir da irgendwas entgangen?
Ich glaube, viele sind auch noch ganz weit weg. Ich glaube, ich merke das ja auch bei mir selber. Es ist einfach, man ist jetzt über ein halbes Jahr nicht mehr im Stadion gewesen und hat einfach auch den engen Draht so ein bisschen, na, verloren ist jetzt übertrieben, aber man ist nicht mehr so dicht dran und man hat so ein bisschen sich entfernt vielfach auch. Also ich merke das bei mir zumindest. Also ich habe selten in der Sommerpause mich so wenig mit Fußball beschäftigt wie dieses Jahr. Und darum kommt auch wahrscheinlich keine Euphorie auf. Und dazu hat man jetzt 2 Jahre lang auch zum Ende der Saison durchaus ein paar Tiefschläge einstecken müssen. Und ich glaube, ich bin momentan mehr so in der abwartenden Haltung. Mal zu gib dem ganzen Neuen mal eine Chance. Ich freue mich sehr darauf, dass das vielleicht, ich das Gefühl habe, dass wirklich mal eine neue Mentalität ein bisschen drin ist. Das merkt man aus meiner Sicht, diese neue Mentalität auch darin, dass es unfassbar ruhig ist, bevor irgendwas am Transfermarkt passiert oder irgendwelche Personalien entschieden werden. Man hört komischerweise fast immer als erstes vom HSV etwas in der Öffentlichkeit, bevor es irgendwo anders herkommt. Erstaunlich. Hatten wir auch seit Jahren nicht mehr. Und ich hoffe, dass wirklich, und deshalb bin ich wirklich so in der Haltung momentan, abwarten, Vorfreude ja, aber keine Euphorie, nein.
Rotterdam geschlagen, Hertha geschlagen, Jörg. Und es ist kaum irgendjemanden die Forderung nach Europapokal oder sonst was zu lesen. Also das ist doch, es ist doch der helle Wahnsinn eigentlich. Auch die Presse war ja wirklich sehr zurückhaltend mit der ganzen Berichterstattung über diese Geschichten. Das haben wir auch schon ganz anders erlebt, ne?
Ja, in der Tat. Also das bleibt ja auch bei den Kolleginnen und bei den Kollegen nicht ohne Wirkung. Ne? So, also das macht ja auch was mit Journalisten. Also ich meine auch, so ein bisschen festgestellt zu haben, also da hat sich auch im Kollegenkreis so ein bisschen die Ansprache dann schon geändert. Ne? Also früher war das nach dem Motto, hier kommt der HSV und hier kommen wir. Ne? Wenn es zum Auswärtsspiel ging, das ist nicht mehr so. Da ist natürlich auch mehr Bescheidenheit oder Realitätssinn oder wie auch immer man das nennen mag, da ein bisschen mit eingezogen. Entsprechend werden natürlich dann auch solche Ergebnisse gehandelt, werden Transfers natürlich auch bewertet. So, also natürlich, das bleibt nicht ohne Folgen und das ist relativ ruhig, aber das hat natürlich jetzt auch viel mit dieser ganzen Corona-Situation zu tun, ne? Weil man ist da irgendwie echt ein Stück weit weg. Ne? Das ist, die letzte Saison war auf einmal zu Ende, zack, abgeschnitten und jetzt gibt es halt irgendwelche Tests, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man ist da nicht so nah dran, man verfolgt das zwar. Also ich sag mal, die neue Saison wird auch irgendwie ein Stück weit, glaube ich, so ein gefühlter Kaltstart. Ne? Weil man beobachtet das, aber man ist da irgendwie nicht so nah dabei.
Ja. Sven, wollen wir nochmal eine kurze Pause machen und dann gucken wir uns mal die Neuzugänge an?
Ich denke mal. Gute Idee, Tanja.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zurück beim HSV-Talk. Wir sprechen über die neue Saison und wir kommen jetzt einfach mal zu den Neuzugängen. Jörg, was hältst du denn so von Leistner, von Jasula? Wen haben wir noch neu?
Ja. Onana.
Da war nicht Onana.
Und Terodde.
Und Terodde, stimmt. Da waren 4 Neuzugänge. Noch Lücken oder reicht das?
Ja, also erstmal finde ich, kann sich das doch sehen lassen, finde ich. Das sind natürlich, das sind erfahrene Leute. Und ich glaube auch, dass das erstmal schon eine ganz gute Entscheidung ist. Gleichwohl musst du natürlich auch gucken, ich muss sagen, also Simon Terodde zum Beispiel ist ja nun wirklich der Inbegriff des Aufstiegsstürmers. Eigentlich immer da, wo der war, der halt irgendwie ordentlich abgeliefert, jede Menge Tore geschossen und dann hat das funktioniert. Ich sage dann auch mal, ja, ist ja gut und schön. Und bei ihm hat es ja auch noch funktioniert, ich sag mal so, dieser Reiz des HSV, ne? So, dass da jemand war, der gesagt hat, hey, das interessiert mich jetzt wirklich nochmal, bei diesem Club nochmal irgendwie einen Vertrag zu unterschreiben. Aber naja, alleine kann das eben auch nicht machen. Ne? Und du musst natürlich auch immer sehen, dass du dann so ein bisschen das System irgendwie umstellst und dass der natürlich auch entsprechend bedient und gefüttert wird. Das muss natürlich alles klappen. Also allein die Person Terodde wird so natürlich nicht richten. Aber insgesamt ne, hat man da einfach ein bisschen Erfahrung einfach dazugeholt. Und dazu im Mix, glaube ich, kann das ganz gut funktionieren. Ich muss ehrlich sagen, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist eigentlich, was die Torwartposition angeht. Also nach der erneuten Degradierung tue ich mich da jetzt ein bisschen schwer. Jetzt Pollersbeck wieder raus und ich halte die anderen beiden einfach nur für bedingt tauglich, dass sie den HSV da wirklich auch mal ein paar Punkte halten. Das finde ich gerade ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber so mit dem Rest, vorausgesetzt, es verletzt sich da keiner oder gleich mehrere im schlimmsten Fall natürlich, finde ich das erstmal soweit in Ordnung.
Ivo, wie hast du den Aufschrei wahrgenommen, als dann Jasula verpflichtet wurde? Ja, jetzt so einen mittelmäßigen alten Sack, der gelbe Kartenkönig und so weiter. War das wieder so diese Community des alten HSV, dass man dann doch lieber einen Messi gehabt hätte? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Also für mich war es genau das, Erstliga-Absteiger, der da Stammspieler war, reicht für uns nicht als Zweitligamannschaft. Das ist für mich genau dieses, sich selber halt vielleicht ein bisschen zu groß machen und zu wichtig nehmen. Ich glaube, dass gerade Jasula eine super Verpflichtung ist, weil das ein Typ von Spieler ist, der uns gerade am Ende der letzten Saison echt gefehlt hat hinten drin. Einer, der einfach mal dazwischenhauen kann und auch weiß, wann er mal sich seine gelbe Karte abholen muss und um einfach mal auch Zeichen zu setzen. Weil man darf nicht vergessen, 16 gelbe Karten, aber nicht eine rote im letzten Jahr. Und das spricht auch dafür, dass er auch weiß, wann er sich zurückhalten muss. Und auch ansonsten sehe ich das genauso wie Jörg, ist halt wirklich die Verpflichtung, bilden eine erfahrene Achse nochmal zusätzlich, die sonst den doch relativ jungen Haufen zusammenhalten können und sollen. Weil die erfahrenen Spieler, die wir sonst noch haben, heißen halt Butt oder Hinterseher oder ähnliche, die eigentlich hat ja tatsächlich primär keine Rolle mehr spielen.
Die 16 gelben Karten. Ne? Wisst ihr, woran mich das erinnert? Wer eigentlich eine ähnliche Bilanz hatte beim HSV über Jahre, aber nie vom Platz flog?
Bernd Hollerbach.
Absolut.
Bernd Hollerbach.
Absolut. So und den hat man aus. Jedes Jahr neun Spieler vor die Nase gesetzt und nach dem dritten Spieltag war Hollerbach wieder drin, weil keiner vorbeikam.
Und Holler spielte und hat dann immer wieder, wenn es mal nicht lief, den ganzen Laden erstmal ordentlich aufgeweckt. Der hat ja teilweise die gelben Karten nach 10, 12, 15 Minuten schon kassiert. Der lief aber nie Gefahr, dass er irgendwie dann runterflog. Und von daher, das ist so nach dem Motto gelbe Kartenkönig. Das ist nicht das Argument. Wenn da jemand weiß, wie er die einsetzt und wie er das macht, dann ist das alles gut. Und ich glaube auch hinten raus hat in manchen Spielen genau so jemand einfach gefehlt. Und von daher sehe ich die Verpflichtung jetzt von Jasula auch nicht so negativ. Leistner, ein bisschen schwierig, da fand ich seinen ersten Tweet ganz sympathisch, nach dem Motto, moin Fans, wir haben eine Aufgabe, mehr will ich nicht sagen. Danach hat er sich dann für mich zu viel geäußert, schon wieder in ein paar Interviews, wo ich dachte, muss doch jetzt auch nicht sein, du hast doch eigentlich alles gesagt, genau, erstmal kicken. Aber so, wie gesagt, es gibt ja auch mit Everton, wenn der jetzt endlich mal gesund ist, ist das ja quasi auch noch eine neue Verpflichtung. Der hat ja eigentlich gar nicht gespielt. Da hast du auch noch wirklich einen guten Mann da in der zweiten Liga. Also ich sehe das, wie gesagt, nicht so negativ.
Von welchen jungen Wilden glaubst du denn, dass die dieses Jahr den vielbeschworenen nächsten Schritt macht, Jörg?
Ja, was mich so ein bisschen irritiert ist, dass es ja jetzt auch dann schon wieder Angebote oder zumindest Gerüchte gab, so Wagnumann, Ambrosius. Ne? Also die Jungs sollen ja erstmal spielen. Ne? So, die sind ja für mich immer so ein bisschen die Hoffnung. Ich rede ja seit Jahren davon, dass man den Hamburger Weg endlich auch mal sportlich angeht. Ich glaube, dass man das schon vor 3, 4, 5 Jahren hätte machen können, dass man sagt, so, wir setzen hier wirklich auf ein paar Einheimische oder Leute aus der Region und dann gibt man denen ein paar Erfahrene so an die Hand und dass die sich dann da wirklich entwickeln. Ich glaube, dass das Publikum das schon seit Jahren mitgetragen hätte in Hamburg. Das ist so ein bisschen wirklich meine Hoffnung, dass solche Jungs dann eben auch wirklich, wirklich starten und hoffentlich jetzt nicht den Kopf schon wieder sonst wo haben, weil irgendwie, keine Ahnung, jemand aus einem Club aus der Serie A da irgendwie ein Angebot gemacht hat in dem Berater. Das fänd ich ziemlich gut. Und ich glaube, dass wenn es mal so ein bisschen anlaufen sollte, dass so eine Mannschaft auch dann natürlich echt eine Eigendynamik entwickeln kann. Das würde ich mir eigentlich wünschen.
Hehre Wünsche. Jörg hat eben schon seine Schwachstelle angesprochen. Das ist der Torwart. Wie siehst du diese Situation um Pollersbeck, um Heuer Fernandes und Tom Mickel, Ivo?
Ich verstehe es immer noch nicht wirklich, was Pollersbeck wirklich, der muss im Training ja irgendwie Sachen abliefern, die zu seinen ständigen Degradierungen führen. Und das ist ja schon bei wiederholten Trainern jetzt, weil sportlich auf dem Platz halte ich ihn immer noch von den Besten der drei. Zumindest nach dem, was ich bisher sehen konnte, die letzten 2 Jahre. Wäre für mich von dem, was man auf dem Platz sehen konnte, die klare Nummer 1 gewesen zwischen den anderen beiden. Tom Mickel ist für mich die perfekte Nummer 2, der trägt mit HSV-Seele, ist sportlich dann mal für ein, zwei Spiele auch gut genug. Für eine ganze Saison würde ich ihn auch nicht als Nummer 1 sehen wollen. Und Heuer Fernandes war für mich von Anfang an tatsächlich eigentlich der Torwart, den ich abgeschrieben habe insgesamt. Und ich habe verstehe deshalb die Sortierung durch Pollersbeck, muss tatsächlich im Training persönlich irgendwelche Dinge abliefern, die scheinbar bei mehreren Trainern einfach nicht gehen.
Ja. Ja, im Pollersbeck gab es ja immer schon so Gerüchte, dass er nicht so ganz die profihafte Einstellung hat. Hat er die jetzt in der Sommerpause schon wieder verloren? Oder eigentlich hieß es ja, dass er doch in der vergangenen Saison so gegen Ende hin es verstanden hatte und dann auch mit Privattrainer und so weiter und so fort. Und jetzt ist er schon wieder alles weg?
Ja, das ist echt ein haltendes Rätsel, ne? Der Junge. Muss man echt sagen. Also der... Also es ist zu befürchten, dass das natürlich wieder eine Rolle gespielt hat. Dann hieß es ja auch, dass er sich quasi hintenrum da um Wechsel bemüht hat. Ne? Das ist auch bei allem Verständnis. Ne? Er kam ja damals wirklich als U21-Nationaltorwart, ne? Hoch gelobt, hoch dekoriert. So, und dann, statt eine große Karriere zu starten, hat er jetzt wahrscheinlich das Gefühl, er versauert, sage ich mal, so ein bisschen in der zweiten Liga. Es wird einfach nichts mit dem Aufstieg. Das ist natürlich alles kein Grund, um das dann so schleifen zu lassen und so hängen zu lassen. Und ich finde das dann halt einfach, muss ich echt sagen, auch ein bisschen schade. Das ist sicherlich auch ein Spieler, der unter diesen ganzen Trainerwechseln andauernd gelitten hat. Ne, das, also ich will das gar nicht jetzt immer entschuldigen, aber erinnert euch mal dran, ne, wie Christian Titz, da stand der Bursche doch immer an der Mittellinie. Mhm. Ne, und dann diese ganzen, oder teilweise die kuriosen Gegentore, die er dann gefangen hat und so. Und also diese Rolle war auch schon sehr, sehr fordernd, die ihm da angedacht wurde. So. Und dann hat er das irgendwie nicht verarbeitet bekommen. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass das schnallt, dass das wirklich rafft, um es mal so zu sagen. Und dass er dann echt eine stabile Nummer 1 ist. Und ich bin halt auch der Meinung, ne, Tom Mickel ist der HSVer irgendwie durch und durch. Ne? Der ist wunderbar, der ist verlässlich. Ich glaube, der macht auch viel in der Kabine. Das ist, wie gesagt, auch ein guter Mann. Nur eine ganze Saison da im Tor finde ich dann auch schwierig. Und Heuer Fernandes hat mich eben in der vergangenen Spielzeit nicht überzeugt. Und ich konnte den Wechsel damals, den Hecking dann ja auch sehr überraschend vorgenommen hat, den konnte ich schon nachvollziehen. Also da ist in der Tat für mich eine Schwachstelle. Leider, muss ich sagen. Leider.
Wenn man jetzt den Pollersbeck mal zu Horst Rubesch schicken würde und ihn mal da so 14 Tage mitlaufen lassen würde, wäre das nicht so einer, der ihn vielleicht wieder zurechtrücken könnte, Ivo?
Die Frage ist, was bringt das irgendwann noch? Ich meine, er ist jetzt mehrfach degradiert worden, mehrfach hat er vor den Kopf gekriegt hier vor Ort. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwann noch das Vertrauen auch in den Verein hat, ihn wirklich stützen zu wollen als Nummer 1. Ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwann von seiner Seite aus dann das Thema auch erledigt ist. Auch wenn es natürlich jetzt in den Medien wieder heißt, dass er sich durchsetzen will und hier bleiben will und was auch immer. Aber Versuch wäre es wert. Ich halte ihn immer noch für den besten der drei Torhüter, die wir momentan im Kader haben. Ich würde mich freuen, wenn der Junge da irgendwie die Kurve kriegt. Allerdings, mir fehlt der Glaube.
So, dann bin ich mit meiner Themenüberleitung zu Horst Rubesch also grandios gescheitert. Ich versuche das einfach nochmal. Diese ganze, wir haben ja vorhin schon von der Mentalität des HSV gesprochen, ist da der Horst Rubesch vielleicht das kleine Mosaiksteinchen, was da noch vieles in die richtige Richtung bewegen kann, Jörg?
Ja, also schaden kann das auf jeden Fall nicht, Sven. Und ich würde echt gleich eine Mail schreiben, irgendwie Geschäftsstelle HSV, ne, genau mit dem Vorschlag, ob Horst, der Kümmerer, sage ich mal, sich nicht jetzt auch nochmal um Julian Pollersbeck irgendwie ein bisschen kümmern könnte. Horst Rubesch wurde da ja immer lange Zeit auch unterschätzt. Klar, er war natürlich eines der großen HSV-Idole, aber was so seine Kompetenzen anging, hat man ihn einfach immer falsch eingeschätzt. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich habe ein paar Mal mitgekriegt, wie er sich einfach um junge Spieler wirklich gekümmert hat. Der ist hunderte Kilometer zu irgendwelchen Bundesligaspielen gefahren, nur um irgendwo in der Mixzone rumzustehen. Und für 2 Minuten die Jungs zu fragen, und, geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Und die blieben alle stehen und haben alle einmal kurz und wussten, da ist einer, der interessiert sich für sie. Und damit hat er ganz, ganz viel schon bewegt und erreicht. Und ich glaube, sowas tut einem Verein generell immer gut. Ich glaube, beim HSV ist man halt einfach nur, keine Ahnung, 8 bis 10 Jahre zu spät dran, was das angeht. Aber egal, besser spät als nie. Und von daher kann das schon gut sein. Ob Horst Rubesch jetzt der große Stratege ist, der alle Nachwuchsmannschaften da koordiniert und leitet und dasselbe Spielsystem verpasst, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mit seiner Art natürlich tut er dem Verein auf jeden Fall gut. Da bin ich mir wirklich ganz, ganz sicher.
Ich glaube, es ist auch erstmal schon mal ein gutes Zeichen, dass er zugesagt hat diesmal, weil man hat ja auch häufiger gelesen, dass Rubesch ja wohl nicht das erste Mal vom HSV angefragt wurde, sondern schon ein paar Mal auch gesagt hat, nee, in das Chaos stürze ich mich gerade nicht. Das lass mal lieber bleiben, auch von Rubesch Seite aus jetzt. Und wenn er jetzt sich den Schritt gewagt hat zu uns, spricht das ja auch dafür, dass der Verein offensichtlich eine andere Ausstrahlung auch hat oder eine andere anders rüberkommt in der Führung.
Da muss es also gute Gespräche gegeben haben. Das sehe ich auch so. Da ja. Da hat wahrscheinlich Jonas Bolt dann auch mal den richtigen Ton getroffen.
Bolt, Jansen, was weiß ich nicht, ja, wer auch immer. Mhm.
Ivo, hast du denn tatsächlich das Gefühl, dass jetzt so der Jugendstil beim HSV tatsächlich losgeht, oder?
Ich habe die Hoffnung, und ich habe die Hoffnung ja schon eigentlich immer länger, dass das irgendwann mal der Ansatz kommt, dass wir ein bisschen mehr umstellen und ein bisschen wirklich auch sagen, komm, wir machen wirklich mal ein Umbruchjahr, versuchen einfach wirklich mal mit dem Kader, mit dem jungen Kader was zu erreichen. Und wenn es ein halbes Jahr schwierig wird, dann wird es ein halbes Jahr schwierig. Ich habe aber dieses Jahr so ein bisschen mehr Hoffnung als die letzten Jahre, weil ich wirklich so dieses Gefühl habe, so ein bisschen an kleinen Dingen merkt man, dass sich ein bisschen was an der Mentalität ändert. Das ist ein Rubesch, der plötzlich sagt, ja, das mache ich mit. Das ist, dass man auch so das Gefühl hat, dass junge Spieler, ob jetzt gerade der Verteidiger vielleicht ein David oder ein Ambrosius, vielleicht auch als Stammspieler das erste Halbjahr spielen können. Das sind so ein paar Punkte, wo man einfach merkt, okay, vielleicht passiert da tatsächlich was gerade momentan in der Mentalität. Vielleicht ist da ein Tune als Trainer auch so ein kleines Bausteinchen in dieser Richtung. Es sind so ein paar kleine Dinge, wo man das Gefühl hat, da könnte momentan sich wirklich eine Änderung ergeben. Und das nährt meine Hoffnung dort wirklich, dass dieser Mentalitätswechsel, sich als Entwicklungsverein zu sehen und auch Spieler voranbringen zu wollen, dass dieser Mentalitätswechsel endlich einschlägt.
Ich bin da jetzt so ein bisschen gebranntes Kind. Also wir sind in die erste Zweitligasaison mit einem wahnsinnig jungen Kader gegangen.
War toll.
Also ich fand's auch super, aber am Ende der Saison stand Platz 4 und alle haben gesagt, nur mit jungen Spielern geht's nicht und Jugendstil ist gescheitert. Jörg, was stimmt dich positiv, dass nicht nach einem Jahr jetzt schon wieder dann alles über den Haufen geworfen wird?
Ja, dass man vielleicht einfach aus den Fehlern, sage ich mal, gelernt hat. Ne? Dass man jetzt vielleicht wirklich sagt, ja, dann sind wir halt mal Vierter. Also ich glaube, in dem ersten Jahr war der Druck natürlich auch wirklich größer, weil da war der HSV steigt auf, natürlich steigt der HSV auf. Das war ein Betriebsunfall, der Abstieg. Ne? Das wird jetzt sofort korrigiert. Das war ja auch die Haltung, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, nicht nur bei Medien, das war auch bei den Fans sicherlich so, bei dem Großteil zumindest. So, und dann hat das halt nicht funktioniert. Und da hat man ja alles wirklich, wie du schon sagtest, alles über Bord geworfen. Da wurden die ganzen jungen Spieler auf einmal, ja, reicht das denn doch nicht? Dann wurden sie abgegeben, verkauft, verliehen, was auch immer. Ja, wo ich auch gedacht habe, aber Leute, das waren doch jetzt eure Hoffnungsträger, die ihr auch mal irgendwie aufbauen wollt. So, und wenn das jetzt halt einsetzt, dass man sagt, ja, wir geben denen nicht nur dieses Jahr, sondern vielleicht auch noch eins weiter, dann könnte das eben wirklich nach vorne gehen, muss ich sagen. Wenn man dann vielleicht noch, und dann kommt das i-Tüpfelchen jetzt, ne, das Sahnehäubchen, wenn man dann auch noch an Trainer festhält, länger als eine Saison.
Das geht?
Länger
das
als ist eine erlaubt? Saison, das wär schon der Hammer. So, dann hast du doch wirklich auch mal natürlich eine Chance, wirklich ein bisschen was zu entwickeln. Aber eins will ich noch sagen, und das halte ich auch für ganz wichtig, und da komme ich nochmal auf dieses unsägliche 1:5 gegen Sandhausen zurück. Dieser Mentalitätswechsel, der muss auch von oben aus dem Club kommen. Ich fand es damals beschämend, dass der Verein oder die Mannschaft einen möglichen dritten Platz verspielt, der auf dem Silbertablett quasi da lag, mit einer indiskutablen Leistung. Und wisst ihr, wer damals der Einzige war, der einzige Spieler, überhaupt der Einzige, der sich da irgendwie gestellt hat, neben Dieter Hecking, der es machen musste? Das war Poljanpalo. Da wurde der finnische Leihspieler rausgeschickt. Da war kein Präsident, da war kein Manager, da war keiner weit und breit zu sehen. Und da muss ich eben auch genug Kreuz haben, um zu sagen, da gehe ich auch raus und da stelle ich mich. Und da stelle ich mich zur Not auch irgendwie vor meine Mannschaft. Wenn es mal unglücklich lief, jetzt in so einem Fall Sandhausen natürlich nicht, das ist was ganz anderes. Aber das muss halt durch den ganzen Club gehen. Man kann das nicht immer bei den Spielern lassen. Und dann wird es vielleicht funktionieren.
Ja, das ist wie der Fisch, der irgendwo übel anfängt zu riechen, relativ weit vorne.
Immer.
Ja. Immer.
Immer. Immer.
Die Anzeichen sind ja jetzt wirklich da. Gesetzt der Fall, jetzt entwickelt sich einer von diesen Nachwuchsspielern toll, dass der HSV dann irgendwie wieder zu Geld kommt und ein neuer Sponsor kommt und so weiter. Traut ihr dem HSV zu, auch an diesem Stil dann festzuhalten, im Erfolgsfalle? Ich weiß noch damals, ihr erinnert euch noch an die jungen Wilden in Stuttgart, die dann ein Jahr lang gespielt haben, dann stiegen die Marktwerte und dann wurde alles wieder zurückgeschaltet auf Business as usual, dass man dann wirklich wieder ja, die Kohle rausgeschmissen hat. Ich traue meinem HSV da eigentlich noch nicht so ganz über den Weg, Ivo. Traust du deinem HSV?
Ich glaube, der HSV hat in den letzten Jahren oft genug bewiesen, dass er sich das Vertrauen zurückarbeiten muss, weil er jetzt genau in dieser Bereich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann, glaube ich, die letzten Jahre. Und ich glaube tatsächlich, dass vom Kopf her ist es umzudenken, heißt tatsächlich auch wieder für etwas zu stehen als Verein. Und zwar nicht nur für Spieler, die kommen, für etwas zu stehen. Und die letzten Jahre habe ich das Gefühl, der HSV stand für die Spieler für eins, nämlich für den Versuch, sportlichen Erfolg zu haben, dafür gutes Geld zu bekommen. Und wenn es nicht geht, ja, dann ist halt blöd, dann geht man halt woanders hin. Und irgendwie diesen Mentalitätswechsel zu bekommen, dass die Spieler das Gefühl haben, sie können bei uns den nächsten Schritt machen. Was Heidenheim die letzten Jahre zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich praktiziert hat als Beispiel, dass die Spieler da das Gefühl haben, sie können den nächsten Schritt machen. Dortmund auf einem ganz anderen Level, wo die Spieler das Gefühl haben, sie können von da aus zu den ganz großen Mannschaften in Europa, zu den allergrößten Mannschaften in Europa wechseln. Aber dass der HSV wieder so ein Verein wird, wo die Spieler das Gefühl haben, den nächsten Schritt machen zu können, was auch immer der nächste Schritt in ihrer Karriere dann sein mag. Aber dass es vorwärts geht beim HSV und das nicht so ein Durchatemschritt ist und wo man dann einfach mal sagt, jetzt habe ich was geschafft und hier bleibe ich jetzt erstmal.
Jörg, glaubst du, dass die HSV-Fans und das sogenannte Umfeld da überhaupt die Geduld zu hat? Weil das ist dann wieder ein Prozess und du musst damit rechnen, dass die besten Spieler werden dir ständig weggekauft, dann musst du wieder von vorne anfangen. Haben wir die Geduld in Hamburg?
Ja, also soweit ist der HSV ja noch nicht, ne? Also das, was wir jetzt skizzieren, das ist ja so ein Wunschbild, dass erstmal, dass das ganze Ding erstmal ins Rollen kommt, ne? Und dann kann man sich darüber eigentlich Gedanken machen, nach dem Motto, muss man jetzt die jungen Leistungsträger, die sich da hoffentlich entwickeln, muss man die dann irgendwie halten? Ich meine, der HSV hat sich selbst in diese Lage gebracht, ne? Darf man auch nicht vergessen, ja. Vor 10 Jahren war die Welt noch eine ganz andere, aus Hamburger Sicht. Ja, da war man wirklich sehr weit vorn in vielen Bereichen. Müsste man diese Kröte schlucken. Aber erstmal einen Schritt nach dem anderen. Das ist jetzt wirklich gerade so eine Phase. Die Gefahr ist immer da. Die Gefahr ist in Hamburg immer da, dass das dann beim ersten kleinen bisschen Erfolg, dass dann gleich alle irgendwie denken, jetzt können wir aber das ganz große Rad drehen wieder. Ne? Und Das ist in der Tat schwierig und da wünsche ich dann auch eben den Verantwortlichen, den Leuten in der Führung, wünsche ich da wirklich einen guten Blick, eine ruhige Hand, dass sie dann entsprechend die richtigen Entscheidungen treffen. Aber nochmal, da musst du jetzt gucken, was passiert mit dem Cheftrainer, mit der Cheftrainerposition. Das ist halt die zentrale Stelle in einem Profiklub. Ja, wenn der Cheftrainer funktioniert, ne, flankiert und hat Rückendeckung irgendwie von oben, dann ist das wunderbar. Aber das muss halt als allererstes klappen. Und da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Und ich glaube immer noch dran. Ich glaube immer noch dran, dass der HSV zumindest eine natürlich viel, viel bessere Rolle spielen kann. Auch von den Möglichkeiten her. Das ist auch ein bisschen abgedroschen, ich weiß. Aber da glaube ich dran. Aber du musst es halt jetzt auch mal wirklich entwickeln. Ja, und dafür brauchst du auch irgendwie ein bisschen Ruhe und auch ein bisschen Geduld und natürlich auch ein bisschen Glück.
Aber ich glaube, genau das ist es, was ich mit Mentalitätswechsel auch oder was meine. Die letzten 12 Jahre stand der HSV dafür, dass er sich einen Erfolg mit Spielern erkaufen möchte, in gewisser Weise. Was Erfolg heißt, hieß am Anfang, wir wollen die Champions League, dann hieß es Euroleague, dann hieß es sicheres Mittelfeld erreichen, dann hieß es aufsteigen. Aber immer hat man das Gefühl gehabt, man will, das alles ging darum, sich den Erfolg zu erkaufen in irgendeiner Form durch neue Spieler. Und da von dieser Mentalität wegzukommen und zu sagen, nein, ihr Spieler, ihr seid jetzt nicht, ihr habt hier nicht Plateau erreicht und wollt mit uns den Erfolg haben, sondern ihr könnt euch hier bei uns weiterentwickeln, dass es für euch auch weitergeht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Wechsel tatsächlich, der da erfolgen muss.
Ivo, ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem, was Jörg eben gesagt hat. Kannst du dich noch daran erinnern, wer der letzte HSV-Trainer war, der funktioniert hat?
Christian Titz?
Kurz.
Sehr kurz, aber hat gut funktioniert aus meiner Sicht. Titz war für mich der letzte Trainer, der vernünftig funktioniert hat. Ist aus meiner Sicht auch viel zu früh abgesägt worden. Aber ich glaube, Titz war der letzte Trainer, der aus meiner Sicht zumindest kurzfristig vernünftig funktioniert hat. Längerfristig hat jemand einen engen Analenbuch in Griff weiter? Das ist zu lange her.
Der hat funktioniert, Entschuldigung.
Wer?
Hüb Stevens hat funktioniert.
Ja, stimmt, großartig. Absolut.
Genau. Wo wir dann wieder bei den 10 bis 12 Jahren wären, die ja. das jetzt schon wieder her ist. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass ja in dieser ganzen letzten Zeit ja scheinbar kein Trainer, und wenn man sich jetzt mal, Christian Titz mal außen vor, die Namen anguckt, das waren ja keine Nobodies, die hier waren, zum Teil auf jeden Fall nicht, aber es ist keiner ins Laufen gekommen, es hat keiner funktioniert, und das kann nicht an diesen ganzen unterschiedlichen Trainercharakteren gelegen haben, sondern wird ja wahrscheinlich eher an dem Gesamtbild HSV gelegen haben. Und deswegen sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass sich an diesem Gesamtbild wirklich etwas ändern muss. Ne?
Das ist das A und O. Und Trainer hatten wir wirklich alles. Wir hatten den Erfahrenen, wir hatten den Schleifer, wir hatten den jungen Aufstrebenden. Ich glaube, wir haben jeden Trainertyp die letzten 12 Jahre ausprobiert, zumindest mal kurzfristig. Wir müssen, und das ist wirklich, glaube ich, gar nicht an der Trainerstelle, sondern der Trainer ist da ein ausführendes Organ. Wir müssen vom Verein aus eine Idee entwickeln, wer sind wir und was wollen wir erreichen im sportlichen Segment oder was ist unsere Idee, wie wollen wir Fußball leben und was wollen wir den Spielern bieten. Und der Trainer ist dann derjenige, der das umsetzen muss. Aber die Mentalität, die Grundidee, die muss von ganz oben kommen.
Und konsequent durch vorgelebt werden.
Das wäre schön.
Das wäre schön. So, jetzt sind wir schon mal bei Wünsch dir was. Was wünschen wir uns eigentlich für die erste Pokalrunde? Einen anderen Gegner, Jörg, oder?
Nein, warum? Das ist so ein hochattraktives Spiel, finde ich. Ne? So, und da kannst du gleich mal
rausfliegen.
Kannst du gleich mal ein bisschen gucken lassen. Was meinst du?
Rausfliegen.
Da kannst du gleich mal rausfliegen.
Nee, da kannst du doch gleich mal schön wirklich testen, was so geht. Also ich finde, das ist doch ein Auftakt eigentlich nach Maß. Da sind gleich die Antennen hochgestellt für das, was kommt. Also ich finde, das ist ein Top-Los, muss ich sagen.
Ivo, erleben wir Runde 2?
Ich hoffe sehr. Ich denke doch. Sollte gehen. Ich glaube, der Kader ist grundsätzlich stark genug, aber Pokal, ein Spiel, weiß man immer nicht. Da kann eine Sache mal passieren. Aber ich denke schon, wir sind klar Favorit und sollten die nächste Runde noch erreichen. Klar.
Wir hatten jetzt bei den letzten Testspielen ja relativ hochkarätige Gegner immer gehabt, die auch den Anspruch hatten, selbst das Spiel ein bisschen gestalten zu wollen. Ist das vielleicht so ein kleiner Fehler gewesen, jetzt mit Hinblick auf die erste Pokalrunde, Jörg, dass man dann nicht jemanden hat, den man herspielen muss, den man knacken muss?
Ja.
Gut, nächste Frage.
Ja, tue ich mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen.
Hast du keinen Telefonjoker dabei?
Bitte?
Hast du keinen Telefonjoker dabei?
Nee, hab ich in dem Fall nicht.
Man muss aber auch sagen, dass es schwierig ist, irgendwie einen Testspielgegner dann eben genau nach diesen Wünschen zu kriegen. Wir sind halt kein Erstligist, der sich seine Testspielgegner unbedingt so aussuchen kann, sondern wir müssen als Zweitligist schon eher gucken, was da kommt und was gerade Zeit hat.
Wir müssen die Hertha nehmen, die da kommt.
Ja. Inklusive Bruno.
Inklusive Bruno. Gut. Ich möchte euch da jetzt auch gar nicht drauf festnageln. Das war bloß so ein Gedanke, der mir gekommen ist, als wir da gegen Hertha gespielt haben. Ich hatte mir das Ding angeguckt und naja. Ja. Tanja, haben wir jetzt noch irgendwelche Fragen? Hab ich auf meinem Zettel was vergessen? Ich glaube nicht.
Nö, so wie ich deinen Zettel kenne, glaube ich, wir sind durch.
Dann mit der unbeantworteten Frage möchte ich mich ganz herzlich bei euch, Jörg, und bei Ivo bedanken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir nicht gerade viel über Fußball gesprochen haben, aber das könnte ja vielleicht in ein paar Wochen anders aussehen, dass man dann über Fußball sprechen kann. Ich glaube aber trotzdem, es war eine sehr gute Einschätzung der momentanen Situation. Herzlichen Dank, ihr beiden.
Danke auch.
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, genau. Hat sehr gerne viel Spaß gemacht.
Gut.
So.
Tanja, du hast ja schon das Wort.
Ja, wir müssen noch mal ganz kurz die Werbetrommel rühren. Und zwar, Jetzt läuft die Abstimmung für den Grand Prix de la Vereinslieder Song Contest und ihr müsst jetzt alle für Abschlag stimmen. Geht bitte auf die Seite von Millanton, millanton.de, und da findet ihr das Halbfinale der zweiten Liga und stimmt ganz, ganz viel mit eurer ersten Stimme, mit den vollen 12 Punkten für Abschlag. Wichtig.
Und überspringt das Lied von Paderborn. Ganz wichtig.
Ich habe mir die anderen nicht angehört. Also.
Ja, ich habe die Fehler gemacht.
Ich habe die HSV-Songs alle angehört, das reichte.
Nein, zicke, zicke. Du hast nicht Paderborn gehört, das ist deutlich schlimmer gewesen.
Ja, dann bleibt mir noch, mich nochmal herzlich zu bedanken und ja, wir hören uns demnächst aber wieder hier beim HSV-Talk auf meinem Sportpodcast und bis dahin nur der HSV.
Nur der HSV.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.